Sex Me, If You Can, der Podcast von Alina Sullivan.
Sex Me, If You Can, dieses Mal nicht aus dem Dezernat 5, sondern Aline ist zugeschaltet aus unserer Partnerstadt Yokohama. Konnichiwa, Aline-san.
Konnichiwa, Andreas-san.
Seit 15 Jahren sind wir verbandelt mit Yokohama. Jetzt bist du mit einer großen Delegation, auch mit Oberbürgermeister Mike Joseph und vielen anderen, auch Wirtschaftsvertretern in Yokohama. Jetzt erstmal die ganz banale Frage, wie waren denn die ersten Tage?
Bis jetzt war es sehr, sehr gut. Vom Jetlag haben sich, glaube ich, auch mittlerweile alle erholt. Es ist schon echt wirklich super spannend, finde ich, wenn man noch nie in einem Land gewesen ist und mit so vielen Menschen, die, und das finde ich so interessant, in der Gruppe der Delegation, wir haben ja Japan-Expertinnen und Experten quasi, also Leute aus dem Vorstand von der Nippon Connection und dann aber auch Leute wie mich und zum Beispiel auch den Oberbürgermeister oder die Stadtvorstandsvorsteherin, die einfach noch gar nicht in Japan gewesen sind. Also es ist irgendwie eine schöne heterogene Gruppe, mit der wir das Ganze jetzt alles hier so ein bisschen entdecken dürfen.
Nun ist auf der einen Seite es natürlich so, dass es um die Party sozusagen zum 15-Jährigen geht. Das ist ja auch ein toller Anlass, aber auf der anderen Seite eine ganze Menge auch Stoff, Inhalt. Unter anderem geht es um Start-up-Ökosysteme und Ähnliches. Also wie ist zum Beispiel im Kontext Nachhaltigkeit, wie sind Frankfurt und Yokohama da verbandelt? Sprechen sie überhaupt eine Sprache? Sind sie auf einer Ebene da? Waren da schon erste Veranstaltungen in diesem Bereich?
Also ganz kurz hat das Thema Kreislaufwirtschaft tatsächlich gestern ein bisschen Raum eingenommen. Wir sind nämlich gelandet und sind dann ganz kurz im Hotel gewesen und dann direkt auf das APCC Forum. Das ist das Asia Pacific Circular Cities Forum. Das heißt, es sind quasi die Städte, die sich in Asien zusammengetan haben, um die Idee einer Kreislaufwirtschaft umzusetzen. Und das haben sie sich tatsächlich von der European Circular Cities Declaration abgeschaut. Und zwar eine Erklärung, die mehrere europäische Städte abgegeben haben, in der sie eben sich zur Kreislaufwirtschaft bekennen und der Umsetzung derer. Und das haben sich tatsächlich auch diese Städte in dieser Vereinigung auch aus Europa abgeschaut. Und ich finde, das unterstreicht echt nochmal so, dass die Idee davon, dass Städte, die einander unterstützen, in den gleichen Herausforderungen ihre Ideen miteinander teilen, auf ein gleiches Ziel zusammenarbeiten, einfach viel stärker sind, als wenn sie ihr eigenes Ding machen. Ist irgendwie schön zu sehen, dass da mal eine Idee aus Europa auch übernommen wird. Und das war gestern bereits Thema, genau.
Ja, mega cool irgendwie, dass die Japaner da auch so mitmachen. Vielleicht müssen wir auch ganz kurz mal so eine Vergleichsmesslatte zu machen. Also Yokohama und Frankfurt vergleichen miteinander ist, glaube ich, nicht so ganz einfach. Ich vermute mal, Yokohama ist so ein bisschen größer als Frankfurt und hat mutmaßlich trotzdem die gleichen auch ökologischen Probleme und die gleichen oder ähnliche Gedankengänge. Wie bekommen wir diese Nachhaltigkeit im Sinne von Kreislaufwirtschaft auch hin?
Genau, Yokohama ist ein gutes Stück größer als Frankfurt. Es ist ja bei einigen unserer Partnerstädte auch so, dass sie ein Stückchen größer sind, wenn sie nicht gerade die gleiche Größe haben. Yokohama hat nämlich 3,5 Millionen Menschen tatsächlich. Also ist eine sehr viel größere Stadt, hat aber natürlich ähnliche Herausforderungen. Ich glaube, dadurch, dass hier Asien-Pazifik-Raum einfach nochmal der Klimawandel so viel spürbarer ist durch Sturzfluten, durch Starkwetterereignisse, dadurch, dass hier Monsunzeiten auch stattfinden, da merkt man natürlich nochmal in einem ganz anderen Ausmaß, dass sich das Wetter verändert und das hat auch eine ganz andere Bedrohlichkeit, will ich auch sagen. Während wir in Deutschland gefühlt, jetzt seit diesem Sommer, maximal dem letzten, finde ich, zum ersten Mal wirklich wieder über die Klimakrise sprechen und die Auswirkungen von ihr. Und deswegen können wir, glaube ich, uns da einiges abschauen, weil man sich hier schon länger viel mehr Gedanken machen muss, wie man mit diesem Wandel des Klimas, menschengemacht, eben auch gut umgehen kann und die Bürgerinnen und Bürger und die Natur auch einfach schützt.
Und natürlich ist auch El Niño-Jahr im pazifischen Raum dieses Jahr. Also ja. Das schlägt dann nochmal extra zu Buche, logischerweise. Gucken wir mal auf euer Programm. Klar, da geht es viel um Wirtschaftsförderung und die Städtepartnerschaft ist ja, das hat ja eine ganz lange Rampe gehabt. Schon seit den 1990er Jahren waren da erste Gespräche, erste Planungen Und dann kam es 2010 zu einem Memorandum of Understanding, das da unterzeichnet worden. 2011 ging es dann los mit der Partnerschaft, deshalb 15 Jahre jetzt in diesem Jahr. Und damals war das im Rahmen der Japan Week. Und natürlich ging es von vornherein um Wirtschaft, um Klimaschutz und aber auch um Kultur. Jetzt hast du schon berichtet vom IPCC-Forum. Viel steht tatsächlich auf der Agenda für euch in den kommenden Tagen noch in Sachen Kultur, Besuch einer Schule beispielsweise. Ich glaube, es gibt ein großes Feuerwerk auch noch. Ich glaube, es gibt was mit Eintracht Frankfurt. Aber ansonsten auch eine ganze Menge Wirtschaft und Wirtschaftsförderung, ne?
Ja, genau. Das sind ja so die Kernschwerpunkte, die du auch gerade gesagt hast. Also Kultur, Wirtschaft und eben Klimapolitik oder Klimaschutz eher. Und das sind quasi die drei Kernbereiche von der Partnerschaft mit Yokohama. Und dementsprechend ist ja auch das Programm gestaltet worden. In aller Regel haben wir bei solchen Jubiläen ja nochmal so formelle Akte des Sich-Bekennens auch zu einer Städtepartnerschaft. Das haben wir tatsächlich nicht, weil wir eine etwas kommunalpolitisch interessantere Situation gerade hier haben, weil ja der Oberbürgermeister der Stadt Yokohama tatsächlich jetzt zurückgetreten ist aufgrund schwerer Vorwürfe, nach denen er mit seinen Mitarbeitenden, gelinde gesagt, schlecht umgegangen ist. Das kann man sich alles nochmal in Ruhe durchlesen. Und da kamen wir dann natürlich zu dem Schluss, gemeinsam mit der Stadt Yokohama zu sagen, okay, wenn man jetzt quasi einen richtigen Festakt draus machen möchte und zum Beispiel nochmal ein Memorandum of Understanding und damit eine Bekräftigung der Städtepartnerschaft eigentlich unterzeichnen möchte, dann ist es nicht so sinnvoll, das mit einem politischen Gegenüber zu tun, das am Ende gar nicht die Verantwortung trägt, das Ganze auch umzusetzen. Und deswegen haben wir gesagt, das machen wir jetzt ausnahmsweise nicht. Das machen wir üblicherweise bei solchen Jubiläen. Aber wir haben super viel auch noch Spannendes vor. Wir haben ja heute schon ein bisschen was erlebt. Wir waren im Sankeien Garden. Das ist ein Garten, der von einem ehemaligen Yokohama Businessman auf die Beine gestellt worden ist. Den gibt es schon sehr lange. Der ist auch ein ganz besonderes Zentrum für Naturschutz und Denkmalschutz tatsächlich in Japan. Ist so ein ganz traditioneller japanischer Garten. Es war wirklich wunderschön. Und Sankeien, der Mann, der diesen Garten gegründet hat, der hat tatsächlich auch aus Kyoto und Osaka Gebäude auch hergebracht hierher tatsächlich. Und zwar nach der Samurai-Zeit, weil die dann sukzessive so ein bisschen vernachlässigt worden sind und er wollte sie quasi erhalten. Und zwar wirklich schön. Wir haben so ganz alte Gebäude gesehen, die von einem Samurai beispielsweise auch errichtet worden sind, in denen diese traditionellen Teezeremonien stattfinden und konnten uns da einfach mal umschauen und auch einfach die Natur bewundern. Und es war wirklich sehr beeindruckend. Und im Anschluss, das hattest du gerade angesprochen, waren wir auch jetzt schon bei unserer Partnerschule quasi. Wir haben ja die Schule am Ried, die alle 2 Jahre einen Schüleraustausch macht mit der Stadt Yokohama beziehungsweise mit einer Schule in Yokohama. Bei der waren wir gerade gewesen, der Sakura Gaoka Schule. Das ist eben diese Highschool, mit der es den Austausch gibt. Und die haben ein Schulfest gehabt. Und wir hatten einen Austausch auch nochmal mit der Schulleitung und gemeinsam auch mit der Schulleitung von der Schule am Ried, die eben auch hier mit dabei ist. Und in den nächsten Tagen wird es dann so ein bisschen ja wirtschaftslastiger. Morgen fahren wir nochmal zum Eintracht International Trainingscamp, was hier in Fujeda ist. Das ist tatsächlich in der Nähe. Und dann kommen in den kommenden Tagen eben, wie du gerade auch schon gesagt hast, noch Besuche bei der Kunsthochschule beispielsweise noch dazu. Wir gehen Bosch und Fujitsu nochmal besuchen. Und dann gibt es eben auch noch verschiedene Veranstaltungen, in denen es insbesondere einfach um die Attraktivität Frankfurts eben auch international geht, die von der FRM vor allem auch organisiert worden sind, um einfach auch nochmal zu zeigen, Frankfurt ist ein spannender Standort. Das macht ja auch diese Städtepartnerschaft ganz, ganz stark aus, dass wir uns wirtschaftlich gut unterstützen und vielleicht das ein oder andere japanische Unternehmen auch anlachen, doch vielleicht nach Frankfurt zu kommen.
Du hast auch noch einen Termin, der mich interessiert, weil er in das Themenspektrum von Facts Me If You Can natürlich sehr gut reinpasst. Das ist Meeting with Yokohama City Deputy Mayor Eileen O'Sullivan, Lead Session from City of Frankfurt International Relations, Citizen Participation, Including Diversity und Digitalisierung. Also im Prinzip deine Stammthemen, du bist ja zuständig logischerweise für die Partnerstädte, du bist zuständig für die Digitalisierung und für BürgerInnenbeteiligung. Nun gibt es natürlich so hart stehende Gerüchte, dass die Japaner so ein bisschen sich abschirmen gerne und weniger outgoing sind und Diversity möglicherweise so ein Thema ist, das für die vielleicht gar nicht so ein Home-Turf, gar nicht so bekannt oder geläufig ist. Hast du da im Vorfeld dieser Veranstaltung schon erste Eindrücke gewinnen können, was das angeht?
Also bislang habe ich noch gar keine negativen Eindrücke, was das angeht, mitbekommen. Wir sind jetzt natürlich auch noch nicht so wirklich lange da. Ob Diversität als solches, also die Perspektive, die divers ist und eben dann auch in die Gestaltung der Politik, der Ergebnisse einfließen muss, das ist mir noch nicht klar. Also ich hoffe, dass ich in diesem Termin da auch nochmal einen besseren Einblick bekomme, weil wir in Deutschland und in Frankfurt, Gott sei Dank, ja auch sehr weit damit sind, mit einer Antidiskriminierungsstrategie, damit antirassistische, feministische Arbeit zu betreiben. Und ich glaube, es wird auch nochmal spannend, wie groß das tatsächlich eine Rolle spielt. Aber interessant finde ich tatsächlich, das habe ich zuletzt gelesen, dass in Japan die Idee von Bürgerräten sehr weit verbreitet ist und die tatsächlich auch oft umgesetzt werden. Die finden tatsächlich anscheinend nicht so viel Beachtung auch in der Presse. Da gab es ein spannendes Interview dazu, was ich gelesen hatte. Und ich finde es aber interessant, dass diese partizipative Art der Demokratie, also sich Empfehlungen zu holen, ob die Politik die dann umsetzt, ist natürlich, das ist ja keine direkte Demokratie. Das ist die zweite Frage. Aber ganz grundsätzlich per Losverfahren, und so ist die Idee, die wohl auch in Japan an vielen Stellen umgesetzt wird, sich Perspektiven einzuholen, um eine breitere Mehrheit der Gesellschaft tatsächlich auch abbilden zu können in der Entscheidung am Ende. Das finde ich total spannend und ich bin sehr gespannt, was unsere Kollegen in Yokohama dazu so machen. In der Digitalisierung war Japan ja sehr lange auch Vorreiter, ist ja auch ein Thema. Und da werden wir einander so ein bisschen vorstellen, wer an was arbeitet. Wir werden dann zu ffm.de zum Beispiel erzählen oder auch zu dem KI-Team, das wir jetzt aufbauen oder dem Welcome-Prozess, wo ja die Willkommenskultur durch eine gute Usability nochmal unterstützt werden soll in einem ämterübergreifenden Neuorganisationsprozess. Und da bin ich sehr gespannt, wie es aussieht, weil man tatsächlich gemischte Sachen, finde ich, liest. Also in Robotics, in Hardware sind die Japaner anscheinend sehr weit vorne. Was das Administrative angeht, da sind wir, glaube ich, ja gedanklich ein bisschen verschwistert, Deutschland und Japan, weil die wohl auch relativ hohe bürokratische Hürden an vielen Stellen im Staat haben. Also ich bin da sehr gespannt, was wir am Ende mitnehmen werden.
Es gibt noch eine Ähnlichkeit zwischen Japan und Deutschland. Beide waren sozusagen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg Musterknaben in ihren Volkswirtschaften, sind irrsinnig schnell aufgestiegen. Beide haben plötzlich eine Geburtenrate gehabt, die sehr, sehr gering war. Beide haben ergo sehr ähnliche demografische Probleme.
Ja.
Und insofern ist das natürlich auch ein irrsinnig spannendes Thema. Man hat in der Berichterstattung, ich selber kenne Japan auch gar nicht, bin noch nie da gewesen, so den Eindruck, dass die Japaner mit dem Rückgang, mit der Stagnation auch dieser Industrieproduktion, man war mal absolut weit vorne in Auto, absolut weit vorne in Digitaltechnik, Computertechnik und so weiter, IT, und ist etwas zurückgegangen. Hast du da auch erste Eindrücke schon?
Ja, also was den demografischen Wandel angeht, da hatte ich genau das gehört, dass wir uns da tatsächlich die Klinke in die Hand geben, was die Herausforderung angeht, im Sinne dessen, dass einfach der Fachkräftemangel dazu führt, eben auch in der Verwaltung, dass man sagt, man muss halt viel stärker digitalisieren. Also in Japan besteht insofern auch demografisch gesehen einfach dieser Transformationszwang, nenne ich es jetzt mal. Wir haben jetzt natürlich noch keine Gelegenheit gehabt, mit jungen Menschen als solches leider zu sprechen. Also ich hoffe, dass wir, wenn wir auch ein bisschen Freizeit haben, dann kommt man manchmal ganz gut ins Gespräch auch mit, ich sag mal, Leuten, die nicht fest im Programm verankert sind, sondern Otto-Normalbürgerinnen und Bürger auf der Straße, Leuten, die man im Café begegnet, vielleicht auch heute Abend bei dem Feuerwerk beispielsweise. Und ich glaube, da wird es nochmal total interessant zu hören, was die First-Hand-Experiences sind von diesen Menschen unter 35, sag ich mal. Und mich würde ja auch noch interessieren, ob das quasi so ein bisschen eine ähnliche Entwicklung ist wie Deutschland, dass man natürlich auch sagt, ich reduziere jetzt den Anteil an Stunden, die ich arbeiten möchte als junger Mensch, weil ich sage, mir ist Leben auch viel wichtiger geworden. Ich sage, das ist jetzt sehr plakativ, ne? Ist jetzt sehr vereinfacht, aber ich glaube, dass es schon auch so eine starke Bewegung dahin gibt zu sagen, was ist eigentlich Lebensqualität und das ist es vielleicht nicht 60 Stunden die Woche zu arbeiten. Und wenn du das sagst mit diesem, man findet sich damit ab, zu sagen, dann habe ich halt in Anführungszeichen nur so viel und habe quasi nicht diesen Aufstiegsschwung, den die Generationen vorher hatten, aber dafür eben friedlicheres Leben. Möglicherweise ist das auch hier der Fall, aber dazu kann ich leider noch nichts erzählen.
Bin gespannt, was am Ende nach der Reise, wenn du wieder in Frankfurt bist, was dann hängen geblieben sein wird. Und da werden wir bestimmt auch Gelegenheit haben, dann nochmal sozusagen Deckel drauf zu machen.
Aber eins will ich erzählen, was ich total spannend finde.
Gerne.
Das klingt wie eine Banalität, aber ich habe hier noch keinen einzigen öffentlichen Mülleimer gesehen.
Aha.
Keinen.
Okay.
Nichts. Aber es ist picobello.
Okay.
Also das finde ich total krass.
Wow.
Ich hatte auch eben die Schulleitung auch nochmal gefragt, wie es denn kommt, ob das thematisiert wird in der Schule. Und sie sagte so selbstverständlich so, ja, es ist halt Teil der Disziplin. Und ich dachte so, okay, krass.
Nice to have. Wollen wir als Importgegenstand in Frankfurt gerne auch haben.
Ja, ich meine, es ist ja schon interessant, ne? Weil
total.
Bei uns in Frankfurt heißt es ja immer, stellt mehr Mülleimer auf. Ja. Warum kann die FES nicht noch häufiger reinigen und so weiter und so fort? Die Regelmäßigkeit der Reinigung wird dann hochgeschraubt und so weiter und so fort. Und am Ende ist halt schon auch die Frage, ist das Thema jetzt wirklich die Tatsache, dass es nicht genug Mülleimer gibt? Oder ich fühle es ja, also Disziplin finde ich so ein krasses Wort dafür, aber es ist schon irgendwie auch eine Frage der Achtung gegenüber der Umwelt, den Mitmenschen. Und ich hatte dann auch gefragt, ob das irgendwie mit dem Thema Klimaschutz, Naturschutz irgendwie verbunden wird und beigebracht wird. Und sie meinte so, nö, eigentlich nicht wirklich. Die Schüler müssen ja auch ihren eigenen Klassenraum selber reinigen. Und ich weiß noch, als es in Baden-Württemberg, glaube ich, vorgeschlagen worden ist, da gab es ja ein Halligalli. Und um ehrlich zu sein, ich dachte mir auch, okay, was sollen das jetzt, dass hier die Leute noch ihren eigenen Klassenraum reinigen müssen? Aber wenn man das so hört, dass es offensichtlicher wirkt, ja, kann man schon mal zweimal drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht gar nicht so sinnbefreit ist.
Fantastische Geschichte. Und das sind halt die Dinge, die am Rand stattfinden, nicht beim aktuellen Programm, die man so
ja,
wahrnimmt.
Genau.
Ne? Und das ist wirklich bei jeder Reise natürlich so total spannend. Und da kann man, glaube ich, den Begriff der Disziplin mit dem der Kultur einfach zusammenbringen. Und das scheint tatsächlich so zu sein. Gibt ja auch die Geschichten aus Singapur beispielsweise, wo du vom Bürgersteig essen kannst und so weiter. Ne? Was aber mehr mit einer restriktiven Politik natürlich zu tun hat.
Ja, das stimmt.
Dreh- und Angelpunkt der Städtepartnerschaft ist natürlich das Repräsentanzbüro, das es vor der Städtepartnerschaft schon gegeben hat von Yokohama in Frankfurt, was für ganz Europa zuständig ist. Das ist, glaube ich, ein absolut wertvoller Hub. Und wenn man sich so Geopolitik galaktisch mal anguckt, ganz im Moment, dann ist das natürlich wahnsinnig sinnvoll, ein solches Büro bei uns zu haben und solche ökonomischen Verbindungen aufrechtzuerhalten. In einer Situation, wo, naja, ich sag's mal ganz platt, gar nichts mehr sicher zu sein scheint.
Ja, ich meine, globalpolitisch ist es, deswegen finde ich auch die Städtepartnerschaften so wichtig. Du kannst natürlich auf lokaler Ebene eine ganz andere Form der Solidarität und der Unterstützung am Ende ausdrücken, komplett unabhängig davon, wie gerade nationale Politiken sich verändern. Und ich finde es auch interessant, also ich meine, Japan hat ja auch globalpolitisch eine nicht so entspannte Zeit, sage ich jetzt mal gerade. Die sind ja auch, seit 2024 gibt es die erste Frau als Premierministerin und sie fährt ja nochmal einen ganz anderen Sicherheits- und Militärkurs, als es in der Vergangenheit gewesen ist, weil sie sich einfach nicht mehr so stark auf die USA stützen können, wie in der Vergangenheit. Und jetzt klingelt es natürlich in den Ohren aller aufmerksamen Europäerinnen und Europäer, es ist bei uns ja nicht unbedingt anders. Und dementsprechend finde ich das schon sehr interessant. Und das Europabüro Yokohama, das ist für uns ein Riesen-Win als Stadt Frankfurt gewesen. Die haben uns jetzt auch begleitet hier und unterstützen uns von vorn bis hinten bei den Programmen. Also es ist total gut, einfach dieses Büro vor Ort zu haben. Und wie du auch sagst, ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn du Menschen hast vor Ort, die auch die Verbindung haben zum Generalkonsulat, die Unternehmen, die sich vielleicht hier ansiedeln möchten in Frankfurt, unterstützen, aber eben auch zu schauen, was gibt es in Frankfurt und dann natürlich auch die Wirtschaft Frankfurts zu unterstützen mit neuen wirtschaftlichen Verbindungen, auch nach Japan und insbesondere nach Yokohama hinein.
Super, super spannend auf jeden Fall. Lass uns nochmal einen Blick werfen auf das, was diese Partnerschaft sehr stark ausmacht. Wir haben ein bisschen fokussiert die Wirtschaft. Wir haben den Schulbesuch charakterisiert. Und ich glaube, neben diesem Verbindungsbüro, das sich natürlich im Kern um ökonomische Fragen dreht und sich damit beschäftigt, sind Bildungsaustausche und Reisen. Du hast schon mal ganz kurz angedeutet, die Partnerschaft mit der Riedbergschule beispielsweise. Das ist natürlich für Menschen, junge Menschen, die hier in Frankfurt zur Schule gehen, also die Aussicht zu haben, stelle ich mir gerade vor, mal nach Japan zu kommen, nach Yokohama zu kommen. Krass toll.
Voll. Ja, ich glaube, ich meine, so dieser klassische Schüleraustausch, der bestimmt nicht schlechter ist in dem Sinne, aber einfach ein anderes Feeling, glaube ich, einem nochmal gibt, ist so nach Frankreich, nach England, vor allem ja so in Deutschland, das sind ja so, finde ich, so die Kernländer, vielleicht dann noch so nach Polen. Und es ist natürlich, man fährt über die Grenze und dann ist man in Frankreich. Das heißt, es ist auch einfach eine geografische Nähe, ist viel höher und die kulturelle Nähe ist natürlich auch einfach größer. Und dadurch ist, glaube ich, nochmal das, was mitgenommen werden kann, also das Potenzial an sein eigenes Weltbild nochmal zu öffnen, einfach nochmal so viel größer. Und interessant fand ich auch, dass die Schulleiterin sagte, dass für die Schülerinnen und Schüler, weil Japan ja auch ein Inselstaat ist, es total augenöffnend ist, nach Europa zu kommen, nach Frankfurt und die Internationalität von so einer Stadt zu sehen. Und sie sagt auch, dass sie hat wirklich gesagt, das Stadtbild ist nochmal ein ganz anderes in der Stadt Frankfurt, was die Schüler auch total prägt, weil die das so nicht kennen. Und das fand ich total interessant, weil ich finde, es ist für uns total selbstverständlich, durch die Straßen zu gehen und Menschen aus aller Welt zu sehen. Und das ist es eben nicht hier in Yokohama. Das heißt, es ist wirklich ein Geben und Nehmen von dem, was man kulturell erleben kann und was man gesellschaftlich erlebt. Und ich glaube schon auch, dass der Lebensalltag sicherlich auch nochmal ganz anders ist. Also es fängt bei so Sachen an, wie dass sie ihren Klassenraum sauber machen. Geht hin dazu, dass wir heute schon regelmäßig beispielsweise unsere Schuhe ausgezogen haben, wenn wir bestimmte Räumlichkeiten betreten haben. Wenn wir zum Beispiel die Teezeremonie hatten in der Schule, die haben Schülerinnen und Schüler da zum Beispiel gemacht. Das ist halt was in Deutschland so ja nicht gang und gäbe ist. Natürlich gibt es einige Haushalte, die ihre Schuhe, ne, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Es ist einfach ein anderes Leben und ich glaube, das öffnet einen hin zur Welt und ich glaube, das ist die beste Grundlage zu sagen, wir schaffen hier weltoffene Bürgerinnen und Bürger, die wissen, dass es mehr gibt als das, was sie nur kennen.
Aline, lass uns mal so langsam in Richtung Ziellinie kommen. Es gäbe noch wahnsinnig viel zu erzählen, zum Beispiel über Filmfestival, Nippon Connection, über Mayors for Peace beispielsweise, wo unsere beiden Städte mit drin sind und wo der Vorsitz bei Hiroshima liegt, der Stadt, wo die erste Atombombe im August 1945 abgeworfen wurde. Und all das spielt natürlich bei einem solchen Delegationsbesuch auch eine Rolle. Aber ich würde jetzt ganz gerne mal privatempirisch von dir hören, worauf freust du dich im Programm am meisten jetzt, was auf euch zukommt noch? Natürlich jenseits der eigenen Veranstaltung zu Digitalisierung und Partizipation, auf die wir schon aufmerksam gemacht haben.
Oh, worauf freue ich mich am meisten? Das finde ich gar nicht so einfach, weil noch so viele schöne Sachen auf dem Plan stehen tatsächlich. Also was ich richtig spannend ist, dass wir das Yokohama Stadium nochmal besuchen werden. Und das ist so ein Baseball-Stadium. Und da werden wir auch das Baseball-Team aus Yokohama auch mal uns live in action anschauen können. Und das ist so quasi vom Popularity-Level das Äquivalent von der Eintracht tatsächlich.
Ja, klar, logisch.
Uns wurde nochmal gesagt, liebe Frauen, auf keinen Fall Röcke anziehen, weil es da wohl einen verspiegelten Boden gibt. Nur mal so als Fun-Fact an der Seite. Ist, glaube ich, ein guter Hinweis gewesen. Aber ich glaube, das ist schon nochmal auch richtig cool, weil ich zum Beispiel, um ehrlich zu sein, bin da vielleicht ein Banause, aber ich wusste überhaupt nicht, dass Baseball so eine große Rolle spielt in der japanischen Kultur. Also es scheint wohl eine Sportart zu sein, die hier wohl wirklich populär ist. Und da bin ich super gespannt, weil das ist schon so auch irgendwie mal cool, ein bisschen die Gegend zu erkunden. Und es sieht einfach alles nochmal ein Stück weit anders aus als in Deutschland und Europa. Ob das irgendwie kleine Schildchen sind, die die Öffentlichkeit auf was aufmerksam machen sollen, wo dann irgendwelche Emojis drauf sind oder Animationsbilderchen oder so. Ich glaube schon, dass es die Atmosphäre und das Gefühl im japanischen Stadion einfach nochmal ein anderes sein wird als jetzt im Waldstadion beispielsweise. Und deswegen freue ich mich da auch nochmal total drauf. Das ist vielleicht auch nochmal mehr so ein Real-Life-Einblick in das Leben und die Sporterfahrung von den Menschen in Japan oder zumindest von Yokohama. Also ich glaube, das wird nochmal ganz cool.
100 pro auf jeden Fall. Also kleiner Tipp zum Baseball. Für nicht gewohnte Augen ist das auf jeden Fall sinnvoll, ich sag mal, ordentlich zu essen Popcorn und zu trinken irgendwas mitzubringen, weil das Spiel kann Längen haben. Das kann so ein bisschen für uns, die andere Sportarten gewöhnt sind, durchaus ein bisschen so den Eindruck erwecken der Langeweile, sag ich mal.
Aber
ganz,
es kommt drauf an,
vorsichtig,
wie du jetzt mit uns meinst, ne? Wenn du jetzt die Fußballnation Deutschland meinst.
Ja.
Na, so viel Fußball gucke ich jetzt auch nicht, aber es gibt ja schon auch Sport.
Ja, ich gucke auch nicht viel Fußball, aber es gibt ein paar andere Sportarten, wo mehr Action ist, auf jeden Fall. Also Eishockey, Basketball, Tennis, mein Sport, da ist schon mehr los als bei Baseball. Aber alles gefühlte Temperatur. Das ist auch eine Kulturfrage, ob man da reingewachsen ist oder nicht, ne? Eins haben wir natürlich noch nicht.
Das würde mein Hund dazu sagen.
Sie ist logischerweise nicht dabei, weil sie so einen irrsinnigen Flug nicht macht. Aber was wäre denn, wenn die Praktikantin jetzt dabei wäre in Yokohama? Was würde die zu den Straßen, zu den Gerüchen, zu den Sounds von Yokohama sagen?
Also, ich glaube, sie wäre sehr beeindruckt gewesen von einem der ersten Erlebnisse, die wir am Flughafen hatten. Und zwar war da ein sehr süßer Zollhund, der tatsächlich so an uns allen vorbeigelaufen ist und mal geschnuppert hat. Und der hat halt gecheckt, ob irgendwer was mitgebracht hat, was er oder sie nicht dabei haben sollte. Und ist dann so rumgelaufen, hat an unserem Handgepäck geschnüffelt. Und tatsächlich hat er doch einen Mann erwischt, der versucht hat, 6 Pflaumen nach Japan zu bringen.
Okay.
Und die wurden ihm dann abgenommen. Und ich finde das immer impressive, wenn man einen Dog with a Job sieht, also einen Hund mit einem Job.
Beruf, ja.
Und ich glaube, hier sind sogar die Hunde diszipliniert. Ich muss sagen, ich habe jetzt schon ein paar auch gesehen. Ich glaube, ihr wird es hier ganz gut gefallen. Das cool. Wasser ist zwar nicht so für sie, es ist halt auch gerade sehr, sehr heiß und sehr feucht. Vielleicht ist das Wetter auch nicht so richtig für sie, aber ich glaube, als Hund lässt es sich gut in Japan leben, weil von dem, was ich gesehen habe, lieben die Japaner ihre Haustiere und pflegen sie sehr. Also sie hätte hier sicherlich auch kein schlechtes Leben.
Großartig. Die Geschichte mit dem Zollhund habe ich auch auf deinen Social Media Accounts gesehen. Und das war
das
in der Tat ein ganz
teilen.
Süßer. Ja, logisch, natürlich. Bist ja auch eine Hundemama. Und bald wirst du sie wiedersehen, nächste Woche schon. Für den Moment wünsche ich dir eine ganz tolle Delegationsreise mit wahnsinnig vielen Eindrücken, neuen Kontakten. Und komm wohlbehalten wieder zurück nach Frankfurt. Wir brauchen dich hier noch.
Danke, Andreas, das mache ich auf jeden Fall.
Das war Fax Me, if you can. Wir freuen uns über Likes, Abos, Feedback, Themen. Bei Instagram findet ihr uns hier, @dasderzernat5. Fax Me, if you can. Next Stop in 2 Wochen.